better go home. Philipp Fankhauser, heute bei uns im Made in Switzerland. Das ist ab seinem neuen Album, das noch nicht einmal veröffentlicht ist, wo aber dann rauskommt, wo wir jetzt da gehört haben, I've Gotta Go Home. Sind all zusammen relativ kurz, du hast es vorher gesagt, die Lieder, die sind zwischen 2,5 und maximal, glaube ich, 3 Minuten, weil ja. Er hat nur so kurze Musik gemacht, weil du hast es auch erwähnt, er hat wollen am Radio gespielt werden, darum sind ja. Die auch so kurz ausgefallen. Du folgst also voll am Trend.
Ja, es ist ja wirklich spannend, oder? Eigentlich, man darf ja als sogenannter Künstler, den ich mich ja nie habe betitelt, ich betitle mich als Musiker, aber dort darf man eigentlich fast nicht zugeben, dass man ja Musik halt auch aufnimmt, für das man am Radio gespielt wird, weil das ist man ja gerade kein Künstler mehr, das hat ja alles... In unserem Land ist das irgendwie verpönt, wenn man am Radio sein will. Und ich habe das auch nie gemacht. Ich habe eigentlich nie, ich weiss, wir haben mal vor Jahren, ist ein Song gewesen, den wir mit dem Dennis produziert haben, hier in Obernau, mit dem Dennis Walker. Und der hat das Gitarren-Solo von Marco Iancarelli rausgekippt, zugunsten von einem Saxophon-Solo, weil er gesagt hat, das spielen sie am Radio. Und jetzt kommen da die Songs daher, die ich ja nichts dafür habe, dass sie so kurz sind. Tatsächlich ist eben der längste, ist, glaube ich, 3 Minuten 40. Und der kürzeste ist, glaube ich, 2 Minuten. Und das, also wir haben jetzt auch keine Radio-Edits müssen machen. Ich sehe, du kommst auch gleich ins Joffeln, wenn du musst.
Ja, jetzt habe ich es gerade gemerkt, während der Song gelaufen ist.
Ein CD-Gerät musst, das ist auch schön, ein CD-Gerät und nicht irgendwie nochmal in euren Files.
Jawohl.
Aber ja, das hat sich jetzt, wie gesagt, kaum haben wir das Album aufgenommen, habe ich mal schon gehört, es sei jetzt wahnsinnig trendig, sei jetzt retro, sei jetzt der Supertrend. Und wenn wir das verwünscht haben und das ein bisschen anführen, ist ja das gut.
Du bist Anfang der 60er Jahre in Thun geboren, dann ist der Johnny Copeland schon bereits 25 gewesen, schon Musiker.
Ja.
Wie bist du auf ihn gekommen? Weil wenn man Anfang der 60er Jahre geboren ist, dann ist damals, sage ich jetzt mal, Beatles und wie soll ich sagen, Elvis und so weiter gelaufen.
Ja.
Wie bist du denn jetzt eben auf Blues gekommen? Wie bist du auf ihn gekommen?
Also Beatles und Elvis ist für mich natürlich ganz, ganz wesentlich gewesen. Also, 64 geboren bin ich mit eben bei Beatles Auflösung bin ich 60 gewesen und doch schon sehr eigentlich interessiert an Musik. Und nachher ist natürlich Elvis Presley gekommen auf das Abend. Und da hat es irgendwie Schlenker gegeben, Sweet und Bay City Rollers und Smokey, die Who the F is Alice, oder? Aus dieser Zeit. Und irgendwann noch hat einfach mein älterer Bruder Christoph gesagt, der ist 9 Jahre älter als ich und hat schon so ein bisschen im Rand entdeckt, weißt du, Woodstock, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Carlos Santana, also eigentlich die sogenannte ernste, gute Musik und eben mit meinen Teenager-Bands. Der hat dann einfach gefunden, es ist schwer erträglich, was ich da höre für ihn, dass ihm die Ohren blühten und hat mir ein LP geschenkt vom Sonny Lance Slim, einem Pianist aus Chicago und dort, da bin ich 12 gewesen. Und habe wirklich innerhalb der Stunden habe ich alle die Popplatte, die ich da hatte, habe ich einmal in den Schrank da und ich bin sofort einfach gefangen gewesen von dem Blues und habe Blues gesammelt und gelost und immer wieder, wenn ich konnte, wieder eine Platte gekauft. Und bei der 1983 zum ersten Mal an das Mod können, nein, nicht zum ersten Mal, aber beim 82 bin ich schon gewesen, der Albert Collins hören. Und im 83 waren zwei Blues-Ebenen im Montreux Jazz Festival. Und Buddy Guy, Willie Dixon, John Lee Hooker, Luther Allison, also wirklich wahnsinnig. Und ich bin ja dann, ja, eigentlich ein rechter Blues-Afficionado oder ein rechter Blues-Experte gewesen. Ich habe Bücher verschlungen und Biografien und habe eigentlich immer gewusst, wer hat wo Schlagzeug gespielt. Also ich war so ein kleiner Blues-Professor gewesen und halt auch recht rigid im Sinn von, was ist Blues und was ist nicht Blues.
Das Lexikon, kann man fast sagen.
Ja, so ein Lexikönli. Und nachher ist eigentlich halt mit zu diesen grossen Stars innen, kommt der Claude Nobs auf die Bühne und sagt, «Please welcome Johnny Copeland von Houston, Texas!» Und da mit einem grossen Afro und einem knallroten Anzug und einer weissen Gitarre kommt raus. Und hat einfach, das hat mein Leben komplett verändert, weil er einfach tatsächlich ganz anders war als alle anderen. Er hatte aktuelle Texte gehabt, hat Geschichten erzählt, die man hätte nachvollziehen können, und nicht irgendwelche alten Mississippi-Legenden mit welchen Mojos und Hutschi-Kutschis, die wir zwar alle lässig finden, aber man hat keine Ahnung, was es ist. Sondern er hat wirklich über seine Reisen, über seine Treffen, über sein Leben hat er Songs geschrieben und hat dann in die Blues innen noch so interessante Molla gehört oder irgendwie so fast ein bisschen unbluesige Sachen noch drin, da, wo irgendwie so eine, es hat immer so einen Soul-Twist gegeben und die Art, wie er Gitarre gespielt hat, die Art, wie er gesungen hat und wie er die Songs hat geschrieben, das hat mich total einfach platt gemacht. Das habe ich gewusst, dass genau da ist es. Das ist genau die Musik auch.
Jetzt bist du an dem Jazz-Festival zu Montreux eigentlich, kann man fast sagen, geprägt worden, was den Johnny betrifft. Ja. Wie hast du ihn dann aber kennengelernt? Weil das ist ja noch kein Grund, jemanden kennenzulernen.
Nein, ich bin natürlich zuerst einmal, einfach gerade mal mit 19, bin ich noch frech genug gewesen. Und einfach an dem Securitas-Mann vorbei, wo eben nicht Security war, sondern Securitas, wo noch der Hut hat gelüpft, als ich wieder herkomme. Und bin einfach in den Garten oben rein und habe mich vorgestellt und eben gesagt, ich sei der Funkhauser aus Thun und ich will eben eigentlich auch Bluesänger werden. Und dann habe ich die Opportunität gehabt, mit ihm und auch mit den Bandmitgliedern ein bisschen zu reden und ein bisschen Fan sein halt. Und dann habe ich ihn immer wieder getroffen über die Jahre, wenn er in der Schweiz gespielt hat oder ich bin mal nach Deutschland gefahren, für ihn zu hören. Und hat irgendwie, gell, in diesen Jahren, in den 80er Jahren, da hast du nicht E-Mail austauscht oder Facebook und bist immer in Touch gewesen, sondern da hast du im besten Fall ein Telefon gehabt und das hat irgendwie 5.60 Franken gekostet pro Minute für eine Verbindung, die du einander praktisch nicht gehört hast. Das ist nicht so lange her, oder? Das ist irgendwie etwas über 30 Jahre. Ja. Also darum ist eigentlich der Kontakt eigentlich auch erst vertieft worden, als er immer wieder in die Schweiz ist gekommen und ich vielleicht mal 2-3 Tage unterwegs war und in den 90er Jahren hat er oder sein Management hat mich und meine Band gebucht für ein paar Konzerte mit ihm zu spielen. Und so hat sich das einfach ergeben. Dort haben wir im 94 eingeladen in die «Come on over to the real world» und mal schauen, wie das wirklich eigentlich ist mit dieser Bluesmusik. Die hat es ja hier schön in der Schweiz, aber zu noch schauen, wie wir sind. Und das sind natürlich wahnsinnige Wanderjahre gewesen, wahnsinnige Lehrjahre.
Wo du den Johnny Copeland in Montreux kennengelernt hast, hast du ihn dann vielleicht ein bisschen überrascht mit deinen Kenntnissen über Blues? Ist das vielleicht sogar ein Grund gewesen, dass es zu einer Freundschaft gekommen ist?
Ja, das kann schon sein. Also, gell, ich habe wahrscheinlich sogar mehr gewusst als er, weil er ist ja nicht ein Historiker, er ist ja ein Musiker gewesen und ich habe natürlich gewusst, dass der Big Bill Browns in diesem Jahr das und das, also so halt viel, viel so Information, die eigentlich ja, eben, so ein bisschen Blues-Professor, das habe ich so seit Jahren nicht mehr. Also ich bin da nicht mehr in dem, ich bin selber Musiker und ich sage, interessiere mich nicht für andere, aber ich habe einfach so einen Grundstock mal, wo ich mir, ja, das ist ein guter Input, das kann gut sein, dass er einfach auch gemerkt hat, dass ich auch ein bisschen weiss, über was ich rede, oder einmal das Gefühl hatte, also wenn als junger 19-jähriger weisser Schweizer da an einem Bluesmusiker aus Houston, weil man kann etwas über Blues erklären, ist ja eher ein bisschen bizarr und kann ja auch sehr unsympathisch wirken.
Aber wie bist du denn angekommen zu Houston? Oder wo du drüber bist?
Die weisse Community hat mich so ein bisschen suspekt gefunden. Das hat die auch ein bisschen gestört, dass ich jetzt da quasi als weisser, relativ junger, mit ihrem Idol Johnny Copeland auf Bühne darf. Und da hat es ja sicher auch viele Musiker drunter, die einfach auch die gefunden haben, warum darf ich den nicht. Die schwarze Community wiederum hat mich wahnsinnig vorurteilslos aufgenommen. Wir Schweizer sind ja sehr gut mit Vorurteilen. Es war dem Johnny völlig unbekannt gewesen, die Art von Gefühl. Und eigentlich auch das ist auch nicht ein African-American-Thing, Vorurteil, und sagen, der kommt aus der Schweiz, der ist weiss, der kann das nicht. Sondern die hören sich das zuerst an. Und wenn sie das toll finden, sagen sie das. Und wenn sie es nicht toll finden, sagen sie es auch noch gut. Und das ist ja dann für uns Schweizer wiederum schwierig, wenn ihm jemand sagt, was er wirklich meint.
Er ist jetzt, ich würde jetzt mal sagen, sehr unkonventionell gewesen, weil er eben auch den Soul reingenommen hat, ja, und so weiter. Und ich glaube, das hat ihn dann irgendwo durch auch ausgemacht, dass er auch gesagt hat, es ist mir völlig egal, ich nehme einen Schweizer, ja, einen Weissen, mit als Musiker.
Es ist ihm völlig egal gewesen, weil es einfach, er hat mir mal gesagt, I never praise the talent, I praise the effort. Also ich tue nicht das Talent oder quasi im Sinne, tue nicht das, was du kannst. Wie soll ich sagen, praise.
Bewerten, beurteilen.
Ja, also, beurteilen, ja. Sondern ich bewerte oder ich beurteile oder ich freue mich über die Effort, also über deine Anstrengung. Und ja, das ist tatsächlich wahr. Es hat ihm überhaupt keine Rolle gespielt, ob ich aus der Schweiz bin oder aus Schweden oder aus Norwegen oder aus Kalabrien. Und ein Beweis oder Schwarz, das war eh kein Thema, Weiss oder Schwarz. Das ist eine grosse Chance gewesen, wo mein Leben nachhaltig natürlich einfach geändert hat. Also, weißt, auch die Bewusstseinsbildung, auch mit dem, oder? Einfach, ja, als Schweizer haben wir halt einfach so gewisse, machen wir ein kurzes Beispiel, wenn wir nach einem Konzert noch etwas essen und dann ist man so an einem Selbstbedienungsbuffet, in einem Wendy's, oder wie das heisst, nicht Wendy's, weiss der Name nicht mehr, ist egal. Dann hat der Teller genommen, nachher hat der den Chicken drauf da, dann hat er Mac and Cheese, Macaroni and Cheese und vielleicht noch irgendwie ein bisschen Gemüse. Und am Schluss der Vergleich, Teller Schokolade-Creme. Oder das sagen wir als Schweizer zuerst, und wir sagen, wer? Mhm. Oder? Mhm. Und ich natürlich auch. Bis ich einfach habe verstanden, er hat das gern. Ist das für ihn nicht wahr? Ergo ist das nicht wahr. Mhm. Weißt? Mhm. Aber wir Schweizer sind dort sehr schnell im einfach aburteilen. Und müssen es auch immer sagen, obwohl ich niemand gefragt habe. Weißt?
Genau.
Und das habe ich natürlich, da bin ich schon durch eine Schule durch, wo ich einfach, ich habe so viel gesehen und so viel erlebt und so viel abstruse Situationen und einfach völlig in einer anderen Welt innen, weißt du, also so von wegen the real world. Also wenn du irgendwann mal durch den Mississippi durchfährst und einfach in diesen Clubs und die wie das runtergehubert ist in einem Land, wo man sagt, the greatest country on earth, was übrigens nicht ist, das sind nämlich wir. Und plötzlich sagst du, das habe ich ja alles gar nicht gewusst. Also weißt du, es ist nicht richtig, dass du als Schweizer oder als Deutscher oder was auch immer aus diesem reichen Land raus das Gefühl hast, du könntest jetzt einen auf Mississippi machen. Du bist nicht aus dem Mississippi, du bist noch nie im Mississippi innen gewesen und du bist auch kein Texas Blues Musiker, du hast deine Stiefel noch nie irgendwo im Panhandle, weißt, 500 Meilen um dich herum ist nichts und noch mehr Hits. Also das hat mich sehr geformt, einfach das Bewusstsein, was ist Appropriation. Das wäre ja auch ein Thema. Und was ist eben nicht Appropriation? Was bin ich? Was kann ich? Was darf ich? Und was darf ich nicht? Und das war eine gute Lebensschule gewesen.
Das hört man auch daraus raus, wie stark er dich geprägt hat. Das reden wir dann nachher drüber. Wir machen auch wieder ein bisschen Musik. Du hast gesagt, auf dem Album ist ein Lied drauf, Every Dog's Got His Day, wo er miteinander sogar auf der Bühne gespielt hat.
Jedes Vögelchen pickt ein Korn. Er bekommt ein Korn oder ein Brösmeli, wie wir im Berndeutsch sagen.
Das klingt so schön, da musst du nicht mehr dazu sagen.
Sprösmeli!